Zum besseren Verstehen für die Predigt ist es sich heute Morgen gut, vorher das Prinzip zu merken, um das es geht. Ich will das mit einem kleinen Beispiel erdeutlichen. Ein Junge, sagen wir Jeremias, kommt eines Morgens zu seiner Mama und sagt, Mama, ich habe dir ein Frühstücksei gemacht. Und die Mama ist ganz begeistert. Toll, sagt sie, setzt sich dorthin, nimmt den Löffel hautvoll drauf und entdeckt, es zerläuft, es ist noch roh. Manchmal ist es wichtig, richtig und gut, Dinge in der richtigen Reihenfolge zu tun. Ein Frühstücksei gekocht, 5, 6 oder 7 Minuten ist egal, aber ein Frühstücksei gekocht muss eben erst gekocht sein, damit es dann auch als Frühstücksei wertgeschätzt wird. Ein anderes Beispiel wäre, ein Vater schwingt sich auf den Beifahrersitz und sagt, okay, jetzt lernen wir miteinander fahren. Und der Zögling schmeißt sich daneben, greift das Lenkrad und dann kommen die Kommandos vom Papa. So, und jetzt Kupplung treten, Gang einlegen, Gas langsam, ganz langsam Gas geben, Kupplung kommen lassen. Und dann sagt der Papa, gut, und morgen machen wir vorher dann den Motor an. Man muss manche Dinge in der richtigen Reihenfolge haben, sonst erfährt man sie nicht. Da denken wir, das ist doch klar. Mir ist etwas aufgefallen für uns Fromme, will ich einmal sagen, für uns Insider. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir das vergessen. Ich lese uns heute, eigentlich hätte ich gesagt, wir könnten jetzt zum Segen aufstehen, weil das eigentlich ein Segenstext ist, aber es ist noch ein bisschen früh. Aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 13, lesen wir ganz am Schluss des Briefes, der Brief ist total spannend, kriegen wir gleich noch mit, lesen wir folgende Information. Da schreibt der Apostel Paulus an die ganze Gemeinde, im Übrigen, liebe Geschwister, freut euch, vervollkommnet euch, lasst euch ermahnen, pflegt die Gesinnungsgemeinschaft, haltet Frieden, dann wird der Gott des Friedens und der Liebe mit euch sein. Grüßt euch gegenseitig mit einem heiligen Kuss. Da habe ich schon mal überlegt, da müssen wir mal einen Workshop für anbieten, oder? Kommt unter uns überhaupt nicht vor. Aber ist okay. Nur grüßt euch gegenseitig mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Heiligen allesamt. Wenn man das so liest, muss man echt aufpassen. Ich habe gestern gedacht, schreibt das Paulus wirklich? Ich habe gelesen, es küssen euch alle Heiligen. Aber das steht da nicht. Es grüßen euch alle Heiligen. Und dann kommt zum Schluss der Satz, die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Wir wünschen uns oft Frieden. Wir wünschen uns oft alles Gute und wir haben so ein wenig den Eindruck, wenn wir das wünschen, das tritt irgendwie automatisch in Kraft. Tut's aber nicht. Wir wünschen uns und beten füreinander, dass der Friede unter uns sein möge und glauben, er stellt sich ein, obwohl wir uns anders verhalten. Wir glauben, das Frühstücksei wird ein Frühstücksei, weil es auf dem Tisch steht, ohne dass es gekocht wird. Aber so geht es nicht. Wir glauben, wir lernen Autofahren, indem wir alles richtig machen, aber dabei den Motor auslassen. So geht das nicht. Mir ist, und ich gebe es ehrlich zu, fast auch ein Stück weit ärgerlicherweise selber aufgefallen. Ich habe beim Lesen so gedacht, im Übrigen, liebe Geschwister, freut euch, vervollkommnet euch, lasst euch ermahnen, pflegt die Gesinnungsgemeinschaft, haltet Frieden, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Und ich habe so gedacht, naja, Moment, aber wenn wir das schon alles machen, was Frieden bedeutet, wieso steht dann da, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Ich meine, wenn man es ganz keck zu Ende denkt, würde man sagen, wenn wir es schon selber gemacht haben, warum soll dann der Gott des Friedens dazukommen? Oder? Dann haben wir ja schon gemacht, was er will. Bis mir dieser Zusammenhang aufgefallen ist, wir werden beispielsweise... Ich habe das gemerkt in meiner Schulzeit, im Bereich Mathematik habe ich ja schon öfter darüber gesprochen. Die guten Noten habe ich nie geschrieben. Warum? Erstens, weil ich Mathematik war eine Welt für sich, aber es lag eigentlich, wenn ich jetzt ehrlich bin, daran, ich habe vorher nicht geübt. Ja, und der Gott der Mathematik war dann nicht mit mir. weil ich nämlich nicht geübt habe. Es geht also um diesen Zusammenhang, dass wir das, was wir erleben möchten, das, was wir erleben wollen, das, was uns wichtig ist, das, wonach wir suchen, dass das einen elementaren Zusammenhang hat mit dem, was wir tun. Und dass wir sozusagen nur Dinge finden können, wenn wir auch vorher gesucht haben. In unserem Text im 2. Korintherbrief, wenn ihr den 2. Korintherbrief einmal durchlest, entdeckt ihr, dass es eine kühne Zusammenfassung ist von Paulus. Paulus hat mit den Korinthern unglaublich Probleme gehabt. Sie haben ihn verleumdet, sie haben ihn schlecht gemacht, sie haben ihm eine falsche Gesinnung unterstellt. Sie haben sich gegen ihn gestellt. Er musste radikal durchgreifen, weil in der Gemeinde Missstände waren. Er ist angeklagt worden, kein richtiger Apostel zu sein, nur weil er kein Geld genommen hat. Ein richtiger Apostel würde auch richtig Geld nehmen. Und er nimmt kein Geld, also könnte auch kein richtiger Apostel sein. Also er hat sich unglaublich gegen Vorwürfe zur Wehr setzen müssen. Da gab es andere, die waren hoch angesehen, weil sie von ihren Leistungen erzählten. Ja, tu Gutes und rede ganz viel drüber, war damals schon Prinzip. Und Paulus war so ganz anders unterwegs. Paulus wirft den Korinthern vor, wenn es darum geht, irgendwie irgendeinen Schein vor Augen zu bekommen und darauf voll abzufahren, Werbung zu glauben, Leute zu glauben, dann seid ihr gleich dabei. Ihr vergesst, worum es geht und was eigentlich das Wesentliche ist. Und dann kommt seine Zusammenfassung. Nämlich die Zusammenfassung, liebe Geschwister, freut euch. Wenn man den Brief in Ruhe liest, hat man Mühe, diese Zusammenfassung am Ende ernst zu nehmen. Ich sage das ganz ehrlich, ja? Da geht's richtig zur Sache. Und dann schreibt er, freut euch. Freut euch. Freut euch. Und er sagt noch mehr, es fand das eine wunderbare Formulierung, die haben wir mal aufgeschrieben. Er schreibt hinten raus noch, lasst euch zurechtbringen. Kehrt zurück in die Ordnung. Kehrt zurück in die Ordnung. Nicht nur vervollkommnet euch, sondern kommt wieder in die Spur. Ihr habt das, was Grundlage für Zusammenleben angeht, verlassen. Kommt wieder in die Spur. Lasst euch ermahnen. Lasst euch etwas sagen. Pflegt die Gesinnungsgemeinschaft. Kommt miteinander zusammen und vereint euch sozusagen an den Themen, um die es wirklich geht. Streitet nicht miteinander. Haltet Frieden. Wenn Paulus so redet, das fand ich so faszinierend, wenn Paulus so redet, dann ist es wichtig, sich deutlich noch einmal vor Augen zu führen, das, wonach wir uns sehnen und was sich auch die Korinther ersehnt haben, miteinander gemeinsam in Frieden, in Ausgleich, zielorientiert, bedeutungsvoll zu leben, funktioniert nur, wenn man sich ein ganz klein wenig an jene Eckdaten hält, um die es geht. Und er am Ende des Briefes bringt es nochmal auf den Punkt und sagt, auf euer Verhalten kommt es an. So wie ihr redet, wie ihr euch verhaltet, wie ihr miteinander umgeht und worauf ihr euer Augenmerk richtet, das entscheidet darüber, was ihr erlebt. Das ist uns in vielen alltäglichen Situationen, ich betone es immer wieder, so klar. Wir fahren nach Südfrankreich und wundern uns, warum liegt hier kein Schnee? Ja, weil der nun mal nicht da ist. Südfrankreich ist Sonne, Meer, Strand. Wir wissen das. Wir gehen zum Schuster und wundern uns, warum gibt es hier keine Koteletts? Ja, weil es beim Schuster das nicht gibt. Beim Schuster gibt es Schuhwerk, aber eben kein Fleisch. Wir glauben manchmal in unserem Umgang miteinander, wir können diese grundlegende Regel des Verhaltens miteinander außer Acht lassen und irgendwie gibt Gott eine ganz eigenartige Sahne drüber, so eine Art Segen, die dann ping, und dann ist Frieden. Das geht aber nicht. Haltet Frieden ist sogar noch die einfachere Variante. Paulus sagt nicht schafft Frieden, das ist noch viel, viel schwieriger, sondern haltet Frieden, vermeidet, was Störung verursacht, vermeidet, was Streit hervorrufen kann, vermeidet, was Menschen verletzen kann. Und dann kommt dieser Zusammenhang, dann werdet ihr erleben, dass der Gott der Liebe und sozusagen der Gott des Friedens mit euch ist. Wie kann man den Zusammenhang noch ein wenig deutlicher machen? Wir leben ja gerade in Tagen, wo es keine Bundesliga gibt, aber wir sind dankbar, die wir alle Fußball interessiert sind, dass wenigstens die Frauen-WM stattfindet und man da schon mal auch wirklich schönen Fußball sehen kann. Das würde ich mal so sagen, kann man schon so sagen. Und interessant an dieser Stelle ist eigentlich, wann und wo über den sogenannten Team Spirit geredet wird. Kriegt man den als Pille oder als Long Drink irgendwie vorher verabreicht und dann gucken alle beseelt und spielen im Team Spirit? So müsste ja eigentlich der Vorgang sein. Wann erlebt eine Mannschaft, dass sie miteinander gemeinsam auf dem Platz, einer für den anderen, wirklich im Sinne einer Gesinnungsgemeinschaft gekämpft hat? Nun, indem sie gemacht haben, was zu einer Gesinnungsgemeinschaft gehört. Indem sie zunächst einmal, ohne den Spirit zu fühlen, anfangen, füreinander zu laufen. Nicht zu gucken, ich stehe hier, ich habe die bessere Chance, spiel mich an, sondern im Grunde zu schauen, wo kann ich helfen, wo kann ich hingehen, wo kann ich unterstützen, wo kann ich hineinpassen, welchen freien Raum kann ich laufen, wo kann ich Möglichkeiten kreieren, ohne im Grunde genommen abwertende Gesten zu machen, ohne zu schreien, ohne sich zu beschweren. Wo kann ich so, einer spielt für den anderen und kommt dem anderen zu Hilfe, auch wenn es gar nicht meine Position ist. Und dann kann man wunderbare Sachen erleben, dass nämlich eigentlich Leute oder Mannschaften, die relativ, sag ich mal, gar nicht zu dem Favoritenkreis gehörten, eher schwach waren, plötzlich unentschieden spielen oder sogar gewinnen. Warum? Weil, wird dann die Begründung gesagt, ja, wir sind heute aufgetreten wie eine Mannschaft. Wir haben im Team Spirit miteinander gearbeitet. Erst nachdem sie oder indem sie es tun, stellt sich diese eigenartige Atmosphäre ein von, ja, yeah, so fühlt sich Team Spirit an. So ist es, wenn man miteinander, füreinander einsteht. Nicht im Vorfeld, sondern indem man miteinander unterwegs ist, indem man sich einlässt auf das. Alle guten Dinge sind drei, habe ich die Predigt genannt, weil es in der Bibel ganz viele Dreiheiten gibt, Dreierpacks, wenn man so will, die alle auch nach diesem kleinen Schlüssel funktionieren. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich werde nur rausbekommen, dass Jesus Christus der Weg, nicht nur ein Weg ist, indem ich mich einmal auf diesen Weg begebe. Ich werde nur rausbekommen, dass Jesus Christus als Person, nicht in der Sache, als Person Wahrheit ist. Ich bin die Wahrheit. Jesus sagt nicht primär, das, was ich sage, ist Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit und ich mit meinem Leben stehe für das, was ich sage, ein. Und das ist wahr. Du kannst es erleben, du kannst es erfahren, du kannst es sehen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Leben, das satt macht, Leben, wonach ich mich sehne, Leben, das mich tröstet, Leben, das mich sozusagen herausfordert, Leben, das mich begeistert. Ich werde es nur erfahren, indem ich mich einlasse. Sonst erlebe ich es nicht, sonst erfahre ich es nicht. In unserem Haus gab es immer so diese Frage, wie schmeckt das, wenn es was Neues gab? Wie schmeckt das? Eine spannende Frage und man denkt, das ist total berechtigt, so zu fragen. Ja, aber erst nachdem man gegessen hat. In unserer ehelichen Beziehung gibt es manchmal so Situationen, wo mich meine Frau rechts überholt. Ich habe den Bissen noch gar nicht im Mund und wie schmeckt's? Das ist die ungeduldige Variante. Ich muss dann immer erst sagen, ich muss erst mal kosten, dann kann ich dir sagen, wie es schmeckt. Es braucht dieses Momentum von, ich muss es wagen, ich muss es versuchen. Unser Text lebt von dieser Dreiheit hinten raus, wenn es heißt, die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da gibt es zwei Dreiheiten drin. Da geht es um Liebe, da geht es um Gnade, da geht es um Gemeinschaft. Da geht es um den Vater, da geht es um den Sohn und da geht es um den Heiligen Geist. Und das, was Paulus schreibt am Ende des Briefes, für die ganze Auseinandersetzung in dem Brief, für das Auf und Ab und das Hin und Her, bedeutet zunächst einmal, dass im Lichte dieses Gottes, im Lichte dieses Herrn, den er hier noch einmal sozusagen entfaltet, aufklappt in der Dreiheit, dass im Licht dieses Gottes das, was er sagt, noch einmal eine besondere Richtung gewinnt. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Gnade braucht man nur, wenn man voll daneben liegt. Es gibt viele Menschen, die versuchen in ihrem Leben das Bild vor sich und der Welt aufrechtzuerhalten. Ich mache alles richtig, ich brauche keinen anderen. Ich bin total stark, ich bin autark, ich bin selbstständig. Niemand muss mir helfen, ich kann alles alleine. Wer Gnade braucht, weiß um das Versagen. Wer Gnade braucht, weiß, dass es einen anderen geben muss, der über mir steht, der die Macht und die Kraft hat, zu sagen, ist okay, es geht in Ordnung. Gnade braucht nur sozusagen, wer schuldig geworden ist. Und dieser Rahmen, diesen Rahmen setzt Paulus in diesem Brief, in der Auseinandersetzung mit den Korinthern noch einmal ganz am Schluss. Indem er deutlich macht, wir alle, ich inklusive, auch wenn ich mir keiner Schuld bewusst bin, wie er schreibt, wir alle brauchen vor Gott Gnade, Vergebung. Keiner kann hingehen und sagen, ich kann es richtig machen. Jeder braucht Vergebung und einen neuen Anfang. Jesus ist in dieser Zeit, wo er mit den Jüngern unterwegs war, Menschen begegnet voller Gnade. Der Sünderin, die man versucht hat, in einer Falle sozusagen des Ehebruchs zu überführen, die vor ihnen gezerrt wird und wo die Männer sozusagen spannend gucken und wie Spanner gucken, was Jesus jetzt mit dieser Frau wohl macht, die sie im Ehebruch ertappt haben. Und Jesus bleibt cool. Er sagt, wenn ihr ohne Sünde seid, wenn ihr keine Vergebung nötig habt, wenn ihr keine Gnade nötig habt, dann dürft ihr den ersten Stein werfen. Bong! Das saß. In diesem Moment wussten die Leute, keiner ist gerecht. Das wussten sie. Und man konnte sehen, dass die Steine in den Händen wieder zu Boden fielen. Wo sind die, die dich verurteilen? Fragt Jesus die Frau. Alle sind gegangen, ist keiner mehr da. Und Jesus sagt dann auch, ich verurteile dich auch nicht. Lass es sein, tu es nicht wieder. Gnade, Vergebung, da ist jemand, der sich verlaufen hat im Leben und der von Gott Vergebung braucht, Gnade braucht, Neuanfang braucht. Denken wir an den Petrus. Herr, ich werde mit dir hingehen, wo du willst, ich werde mit dir sterben. Und dann sagt Jesus, ja, Petrus, bevor die Sonne richtig aufgeht und der Hahn dreimal gekräht hat, hast du mich dreimal verleugnet. Nochmal eine Dreiheit. Und dann muss Petrus tagelang damit fertig werden, dass als der Hahn das dritte Mal krähte, es diesen Blickkontakt gab zwischen Jesus und dem Petrus. Und Petrus genau wusste, ich habe ihn verraten. Da ist niemand, der die Kraft und die Macht hätte zu sagen, komm, Petrus, das ist nicht so schlimm. Man kann es therapeutisch an einen anderen Ort in seiner Seele therapieren, aber da steht es meistens dann doch wieder irgendwann auf. Und es braucht ein lösendes, befreiendes Wort, dass jemand mir Vergebung zuspricht. Im Namen einer Instanz, die Macht hat, das zu tun. Und als Menschen sind wir allesamt schuldig, als Menschen sind wir allesamt begrenzt, als Menschen können wir das nicht. Diese Schuldfrage vor Gott konnte nur Jesus selbst ihm vergeben. Und Tage später begegnen sie sich am See Genezareth und Jesus fragt ihn: Petrus, hast du mich lieb? Dreimal fragt Jesus das. Jesus fragt nicht: Petrus, bereust du's? Siehst du jetzt endlich ein, dass ich recht hatte? Sagt Petrus nicht, sagt Jesus nicht. Jesus fragt ihn nach was anderem. Jesus fragt ihn nach der Beziehungsqualität. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und beim dritten Mal sagt Petrus: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich verraten habe. Du weißt alles. Du weißt, dass ich's Maul gerne mal voll nehme. Du weißt, dass ich viel rede und nicht immer alles so meine und vieles auch nicht tue. Du kennst mich. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt Jesus noch einmal: Weide meine Lämmer. Und da wusste Petrus, es ist ihm vergeben. Diese dreimalige Frage nach der Liebe, die dreimalige Frage nach der Vergebung war sozusagen die Gnadenübung dafür, dass Petrus Vergebung empfuhr für den Verrat an Jesus. Gnade. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Unverdient. Nicht auf unsere Fahnen geschrieben, nicht sozusagen auf unseren Mist gewachsen. Die Gnade. Die Gnade, die sozusagen vergibt ohne vorherigen Leistungserweis. Sondern die basiert, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, auf der Beziehung zu Jesus selbst. Liebst du mich? Ja. Und aus dieser Liebe, aus der Beziehung zu Jesus heraus, erwächst die Vergebung und die Gnade. Weil in der Beziehung der Liebe zu Gott, ich möchte, dass das, was mich trennt, weggenommen wird. Ich möchte, dass die Beziehung stimmt. Denken wir beispielsweise auch an die Situation des verlorenen, sogenannten verlorenen Sohnes, wo Vergebung da ist. Ich habe gegen dich, gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich habe Unrecht getan. Und wo Vergebung da ist von einem Herzen des Vaters voller Liebe zu seinem Kind. Paulus schreibt an die Korinther und macht deutlich, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes sei mit euch. Die Liebe Gottes. Gott ist kein Gott, der uns sozusagen wie ein Oberpolizist immer verfolgt und schaut, wann und wo wir Fehler gemacht haben. Gott ist ein Gott der Liebe, der möchte Gemeinschaft haben mit den Kreaturen, die er geschaffen hat. Er möchte in Beziehung sein, in emotionaler Beziehung sein mit seiner Schöpfung, mit den Menschen. Gott ist ein Gott der Liebe, wird beschrieben als der Vater, der seinem Sohn entgegengeht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, lesen wir im Johannes 3, Vers 16, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott ist seine Liebe nicht nur bei sich selbst treu geblieben, sondern er hat seine Liebe gezeigt. Er hat sich das Liebste vom Herzen gerissen, er hat seinen Sohn gegeben, damit die Brücke gebaut wird zu einer hoffnungslos in Schuld und Sünde verlaufenden Menschheit. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Es hat ihm etwas gekostet. Er hat sich es etwas kosten lassen. Er hat seinen geliebten Sohn gegeben, auf das sozusagen wir gerettet werden. Alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen. Aber auch hier ist der Reihenfolge eben zu beachten. Es braucht diese Reihenfolge. Ich brauche dieses Vertrauen zu Gott. Ich muss es wagen, mein Vertrauen in die Hände Gottes zu legen. Ich muss es wagen, Gott zu glauben, um dann zu erfahren und zu sehen, dass die Vergebung und das neue Leben in meinem Herzen sich auch einstellen, dass ich spüre, weiß und in meinem Innersten überzeugt bin, diese Vergebung, dieses neue Leben kommt von Jesus wirklich in mein Leben hinein. Und dann haben wir noch die dritte, den Wunsch von Paulus: und die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gemeinschaft ist nicht nur Kaffee trinken. Das Wort Gemeinschaft, was hier steht, bedeutet, dass sozusagen der Geist Gottes in mein Leben kommt und eigentlich, wir würden sagen, die Chefposition für sich beantragt. Der Geist Gottes kommt in mein Leben und er will mir Weisung geben. Er will mich unterrichten. Er will mir sagen, wie es geht. Er will mich anleiten auf dem Weg der Nachfolge und der Gemeinschaft. Und wenn dieser Gott mit uns ist, so der Wunsch des Paulus, wenn dieser Gott der Liebe, der Gnade und der Gemeinschaft, wenn dieser Gott, der mit uns Gemeinschaft haben will, der uns wegweisen will, der uns Kraft geben will, der uns ermutigen will, der uns trösten will, wenn dieser Gott der Rahmen ist, in dem wir uns bewegen, wenn dieser Gott quasi die Folie ist, auf der unser Miteinander stattfindet, dann bedeutet das, dass wir in einer Gemeinschaft miteinander unterschiedlicher Meinung sein können, dass wir sogar vielleicht auch streiten. Aber dass wir auf der Folie dieses Gottes, der Gnade, Liebe und Gemeinschaft des Geistes anbietet, dass wir im Rahmen und auf der Folie dieses Gottes auch Vergebung erfahren, Versöhnung erleben. Im 2. Korinther Kapitel 5 ist das große Kapitel der Versöhnung. Lasst euch versöhnen mit Gott. Die Einladung sozusagen, wieder in den Frieden Gottes zu kommen. Aber es braucht eben diesen Rahmen zu wissen, wozu, warum und weshalb soll ich eigentlich so leben? Warum und weshalb soll ich mir etwas sagen lassen? Warum und weshalb soll ich in welche Spur zurückkommen? Warum und weshalb soll ich das tun? Wozu? Wofür? Weil Gott will, dass wir untereinander, miteinander in Liebe und Frieden umgehen. Ja, das wünschen wir uns auch und da bete ich jeden Tag für, können wir sagen. Und Gott würde lächeln und sagen, ja, aber dann lass doch deine scharfen Bemerkungen. Dann hüte doch deine spitze Zunge. Dann unterlass doch deine Übertreibungen. Dann achte doch darauf, dass dein Weg in meinen Geboten bleibt. Dann sei doch bereit, dir etwas sagen zu lassen und Korrektur anzunehmen. Dann komm doch mit Menschen zusammen, die zu dir gehören, die mit in deiner Gemeinde und deiner Gemeinschaft sind und bleib nicht fern. Versuch doch nicht sozusagen dein eigenes Ding zu machen. Geh doch dahin, wo die anderen miteinander beieinander sind. Dort erlebst du Gemeinschaft, dort erfährst du Trost, dort erfährst du Unterstützung, dort erlebst du Freude. Wir sagen gar nicht umsonst in unserer Sprache, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und wir können doppelte Freude dann erleben, wenn wir mit Menschen untereinander, beieinander sind und wenn wir uns davon erzählen. Was die Leute in Sambia erlebt haben, könnten wir auch in Deutschland erleben. Wir sollten uns vielleicht wieder einladen lassen, ähnlich wie es Paulus beschreibt. Wir sollten uns vielleicht wieder sozusagen daran erinnern lassen, ja, komm zurück in die Spur, komm zurück in die Ordnung, komm zurück zu der Grundlage, die ich euch beigebracht habe. Kommt zusammen, seid miteinander zusammen, bleibt in der Gemeinschaft, geht nicht voneinander weg, redet miteinander, betet miteinander. Erklärt euch Dinge, helft euch an den Stellen im Gespräch miteinander, im Austausch, dass ihr sozusagen wachst, dass ihr Weisheit gewinnt. Und haltet Frieden. Frieden halten heißt, erstmal alles sein lassen, was Frieden stört. Ja, aber wenn ich mal anderer Meinung bin, na klar kann man die äußern. Wir wollen einander die Wahrheit sagen, heißt es im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 15. Wie? Wir wollen einander die Wahrheit sagen in Liebe. Ich kann Wahrheit dem anderen um die Ohren hauen oder ich kann es ihm andienen. Ich kann es ihm liebevoll mitteilen. Ja? Wahrheit ohne Liebe ist eiskalt und verletzt. Wahrheit ohne Liebe ist Rechthaberei. Wahrheit und Liebe ist sozusagen Hilfe, ist Unterstützung, ist Korrektur, ist Ausdruck von Anteilnahme an meinem Leben. Ist Ausdruck von Liebe. Ausdruck von Gemeinschaft,
Ausdruck, dass ich dem anderen bedeutsam bin. Ausdruck von Wertschätzung. Ausdruck von Achtung. Ich habe so gerade bei den jungen Leuten gedacht, auf der Plantage, naja, also ist richtig, aber ob ich da jetzt den ganzen Vormittag für genommen hätte. Und dann habe ich gedacht, nein, es ist wahrscheinlich gut und richtig. Der Mensch hat Vorrang. Die Begegnung mit dem Menschen ist wesentlich und wichtig. Haltet Frieden. Und dann diese Erfahrung und dann, das ist die Verheißung, und dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Wir werden erleben und erfahren, dass wenn wir so miteinander unterwegs sind, die Frage ja, wann und wo erlebe ich denn Gott? Wir erinnern uns an den Anfang. Wann und wo erlebe ich denn den Team Spirit? Indem wir miteinander uns teamorientiert verhalten haben. Indem wir miteinander aufeinander geachtet haben und geguckt haben. Indem wir so agiert haben, indem wir so gehandelt haben, stellt sich für uns diese Erfahrung ein, oh, weiter, den Ball habe ich jetzt nicht gekriegt, bloß gut, dass Günther hinter mir war und dass der ausputzen konnte, das wäre aber sonst böse ausgegangen. Ja? Also wo wir merken, dass weil wir miteinander beieinander sind, wir auch erleben und erfahren, wie wohltuend es ist, als Team, als Gemeinschaft zu agieren. Wenn wir anfangen, so zu leben und uns daran erinnern zu lassen, wieder in die Spur und in die Ordnung zu kommen, wenn wir einüben, positiv und wertschätzend voneinander zu reden, einander in Ehrerbietung zuvorzukommen, wie die Bibel sagt, wertzuschätzen, wenn wir anfangen, einander zu unterstützen und einander zu helfen, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Paulus schreibt das im Philipperbrief, Kapitel 4, noch einmal ganz prägnant, dann höre ich auf. Korinther, Epheser, Philippa, gestern war er noch da, genau. Im Übrigen, Brüder oder Geschwister, auf alles, was wahr ist, was würdig, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswürdig ist, was dem guten Ruf dient, was immer es an Tugend gibt, was immer es an Lob gibt, darauf richtet euer Sinnen. Nicht auf den Fehler, nicht auf das Defizit, nicht auf das, was nicht läuft, sondern auf das Positive. Und dann heißt es, und was ihr gelernt, empfangen, gehört und gesehen habt bei mir, das tut. Just do it. Was ihr gelernt, empfangen, gehört und gesehen habt, das tut. Und dann heißt es, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Dann werdet ihr Frieden und Befreiung, dann werdet ihr Frieden und Gemeinschaft, dann werdet ihr Frieden und Freude, dann werdet ihr Gnade und Liebe, dann werdet ihr all das erleben, in euch spüren, wahrnehmen, sehen, schmecken, wonach ihr euch sehnt. Dann werdet ihr entdecken, dass Gemeinschaft als Christen miteinander nicht langweilig ist, sondern positiv, dynamisch, fröhlich, Spaß macht. Dass man nicht erst bis morgens 4 Party machen muss und dafür dann entsprechend trinken muss, damit man fröhlich wird, sondern das kann sogar auch ohne entsprechende Hilfsmittel am Sonntagmorgen passieren. Ich will uns an der Stelle zum Schluss eine kleine Meditation vorlesen, die mich diese Woche richtig durcheinander gebracht hat. Ich staune über die Schubkraft eines Sportwagens. Da habe ich jetzt echt gestaunt. Ich war gestern Brot holen, stand ein nagelneuer RS8 Weiß Cabrio auf dem Parkplatz. Schön, dass es sowas gibt, ja? Ich staune über die Schubkraft eines Sportwagens und über die Langsamkeit des wachsenden Grases, über die Erkenntnisse der Nobelpreisträger und die der Zweijährigen. Diese Tage kam eine Message von unserer Kleinen, von der Marlene. Die fragte, wo ist eigentlich Uropa? Ja, Uropa ist im Himmel. Ach, dann gehe ich ihn mal besuchen. Ja. Ich staune über die Drehung der Erde und über die verschrobenen, von dir Gott geliebten Menschen, über deine Größe und über deine Detailverliebtheit. Mit ein wenig Übung komme ich aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Halleluja. Da ist das Wort wieder, was wir üben müssen. Halleluja. Halleluja. Wir können staunen lernen, wie Gemeinschaft geht, wenn wir uns einlassen auf den Weg. Wir können lernen und genießen, was Gemeinschaft bedeutet und wie schön Gemeinschaft sein kann, wenn wir Frieden halten und ein wenig üben, miteinander so umzugehen, wie Paulus es in seinem Wort, wie Jesus es in seinem Wort lehrt. Und dann werden wir entdecken, wow, der Gott des Friedens ist mit uns. Der Gott der Liebe ist unter uns. Wir erfahren und erleben die Gemeinschaft mit Gott durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das wünsche ich uns, dass wir miteinander uns einlassen neu, diesen Gott der Liebe, der Gnade, der Gemeinschaft zu erfahren und zu erleben, indem wir tun, was sein Wort uns verheißt, um dann sagen zu können, ich staune, dein Wort stimmt. Und so fühlt es sich an, wenn Geschwister in Freude, in Liebe, in Harmonie miteinander beisammen sind. Amen.